Tuffo, ricadendo! Pegou ihn auch heute, du hast Astrid.
Guter Ball, emotional, weiter!
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten und Futsal-Freundinnen an den Podcast-Endgeräten. Folge 288, 2x20 netto hier. Mit mir am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimer und unser Sebastian Rauch, der Futsal-Philosoph wartet. Hi Sebastian.
Hi Daniel und hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, aus Brasilien, aus wo auch alle uns zuhören. In 18 verschiedenen Sprachen, bis nach Indonesien geht das hier. Hallo Daniel, schön hier zu sein wieder.
Ja, und wir sind heute mal vom Skript abgewichen, denn wir hatten oder haben Gäste, Patrick Babic und Konstantin Breuer vom österreichischen Fußballverband. Und die Aufnahme war leider so fruchtbar und so lange, dass wir heute einfach den allgemeinen Teil skippen. Hier haben wir gesagt, ist auch spät und wir wollen schlafen. Deshalb gehen wir heute einfach rein, was Patrick und Konstantin sagen, oder Sebastian?
Genau, also so popelige News, die es eh in der Sommerpause eh nicht so viele gibt, oder sonstige Themen brauchen wir jetzt gar nicht, weil das, was gleich beim Gespräch passiert, das war wirklich interessant. Und ich glaube, da wollen wir nicht lange auf die was auch immer drücken, Spannung, was auch immer aufbauen. Es war interessant und deswegen lass uns nächste Woche das mit den News machen. Jetzt direkt ins Gespräch mit Patrick und Konstantin gehen, schauen, wie die das beim ÖFB mit dem Futsal machen. Ja. Es wird interessant. Ich freue mich mega drauf.
Ja, denn Aua tut weh. Wie war das? Können wir schon mal vorne wegnehmen. Aua macht schlauer. Wenn ihr wissen wollt, was genau Aua macht schlauer mit Futsal zu tun hat, dann hört jetzt rein, wir gehen rüber. Ja, so kommen wir heute zu unserem Expertengespräch und wir sind ganz gespannt und echt höchst erfreut, dass wir zwei absolute Futsal-Kenner und Futsal-Enthusiasten heute bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Das ist einmal Patrick Babic und Konstantin Breuer, beide vom ÖFB. Hallo ihr beiden, ich grüße euch.
Hallo und danke für die Einladung.
Hallo, und ebenfalls danke für die Einladung. Schöne Grüße aus Österreich.
Ja, von unserer Seite aus Deutschland. Hallo zusammen.
Natürlich erste Frage, die alle brennend interessiert. Wer seid ihr ganz kurz? In a nutshell, wer seid ihr? Was sind eure Rollen beim ÖFB? Was macht ihr? Vielleicht um so den Einstieg zu finden. Und da wir heute so 14, muss ich ja immer auch dazu sagen, an wen ich übergebe, damit man weiß, wer spricht im Podcast. Deshalb, Patrick, gebe ich gerne zuerst an dich.
Ja, wie du schon richtig sagst, mein Name ist Patrick Babic. Ich bin der ÖFB-Futsal-Teamchef, bin eigentlich schon seit 2018 beim ÖFB als Teamchef des A-Teams und habe nebenbei 12 Jahre in St. Pölten in der Fußballakademie gearbeitet als Fußballtrainer und habe aber jetzt letzten Jahres aufgehört in der Akademie und bin jetzt hauptberuflich seit 1. September nur mehr beim ÖFB gemeinsam mit Konstantin in der Talenteförderung, wo wir Futsal noch mehr in den Nachwuchs bringen wollen und auch in der Trainerakademie in unterschiedlichen Futsal- und Fußballtrainerkursen.
Danke dir, Patrick. Dann ich als Moderator gebe ich weiter an Konstantin.
Ja, auch nochmal hallo. Danke, dass wir da sein dürfen. Ich bin beim ÖFB. Ab 1.8. habe ich eine neue Stelle mit Leiter Nachwuchsfußball U6 bis U15. War davor Projektleiter des ÖFB-Ausbildungskonzepts, das ist unser Pendant zum Trainingsphilosophie Deutschland. Und bin insgesamt seit 7 Jahren beim ÖFB, kurz nach Patrick gekommen. Seit 5 Jahren hauptberuflich angestellt, davor Teilzeit. Und ja, habe als Akademiespieler in St. Pölten Futsal kennengelernt. Meine Verbindung zu Patrick auch ganz lustig, dass er mein Sportwissenschaftsstudium dann mein Mentor war, weil ich mein Berufspraktikum in der Akademie St. Pölten absolviert habe. Und ja, so trifft man sich dann wieder. Und wie der Patrick schon gesagt hat, er ist der Futsal-Experte. Ich bin, glaube ich, genauso wie er, nur Futsal-Enthusiast und sehe diesen großen Mehrwert, den Futsal in den Nachwuchsfußball zu bringen.
Ja, Daniel, höre ich das richtig? Muss Daniel sich heute hier gegen drei Sportwissenschaftler?
Okay, ein Ökonom reicht auch für drei Sportwissenschaftler. Das ist schon okay.
Oh, ökonomisch abgestimmt,
Ja.
aufgewertet. Egal, mach weiter, Daniel.
Also, ja. Super, weil Konstantin, du hast ja schon gesagt, dass du, wo deine Futsal-Vergangenheit so ein bisschen liegt, kannst auch vielleicht mehr erzählen. Vielleicht zu Patrick. Wie hat das denn bei dir, wie bist du in den Futsal gekommen? Weil Konstantin war ja Spieler, habe ich verstanden, aber wie war das bei dir? Warst du selbst auch mal auf der Platte?
Also ich hab klassisch mit dem Fußball begonnen hier in Wien, bei Rapid Wien. Habe dort ja dann bis zur Akademie es geschafft. Durfte dann das miterleben, was viele Akademie-Spieler auch erleben, ist einfach, dass ich dann ja zu hören bekommen habe, dass es sich wahrscheinlich nicht ausgeht und dann mit 15 die Akademie verlassen musste. Dann trotzdem meinen Weg weiterhin im Fußball gemacht habe, Regionalliga gespielt habe, Landesliga, auch ein Jahr im Ausland war. Und parallel zu dem war ich halt viel in den Käfigen von Wien unterwegs und habe halt sehr viel auf der Straße Fußball gespielt. Ich glaube, ihr sagt da Bolzplätze dazu. Und so ist eigentlich meine Liebe zu dieser Sportart entstanden, dass ich wirklich, auch wie ich dann im regelmäßigen Fußballbetrieb war, immer wieder Sonntag da mit Freunden mich in unserem Käfig getroffen habe, weil einfach für mich dieser pure Straßenfußball mir immer was gegeben hat, ich dort meine Wurzeln habe, das mir extrem viel Energie gegeben hat. Und über diesen Weg, früher hat es in Wien immer wieder von der Gastarbeiter-Community, sage ich einmal, organisierte Hallenturniere gegeben. Das waren oft Futsal-Turniere und da habe ich dann immer wieder mitgespielt. So auch dann den Kontakt zum Alexander Ristowski, der Trainer damals bei Stella Rossa Wien war. Und ja, dann habe ich mit 26 eigentlich ziemlich spät mit Futsal begonnen, habe dann 12 Jahre in der Futsal-Bundesliga gespielt. Wir sind 5-mal mit Stella Rossa Meister geworden. Somit durfte ich auch international die Champions League Qualifikation, diese Vorrunde spielen. Waren immer coole Erlebnisse. Wir haben leider nie den Schritt in die nächste Runde geschafft, weil einfach der Futsal bei uns damals sehr amateurhaft aufgestellt war. Wir waren alle Fußballer. Wir haben oft dann noch Fußballtraining gehabt, sind dann zu diesen Spielen der Champions League gefahren. Und dann ist es halt schwierig, wenn du auf Mannschaften triffst, die halt nur Futsal spielen, die da sind 5 Tage und sich nur auf dieses Event konzentrieren. Und ich habe einfach dann damals schon so ein wenig auch als Spieler kennengelernt, was einerseits die Vorteile von Futsal sind, aber natürlich auch die Probleme, die wir bis heute leider auch haben.
Absolut, tolle, lange Geschichte auf jeden Fall im Futsal, Patrick. Ich wusste gar nicht, dass der österreichische Fußball und auch die Bundesliga schon so lange existiert. Können wir gleich nochmal reingehen. In Deutschland gibt es sie ja erst seit 2016. Da war Österreich anscheinend schon Vorreiter bei der
Daniel,
Fußball.
2021, Daniel,
Ah,
in
Entschuldigung,
Deutschland.
das war das erste Nationalmannschaftsspiel. Jetzt, guck mal, jetzt bin ich
Richtig, Nationalmannschaft
völlig.
seit 2016.
Ja, also wir haben ja erst seit
Kein
2021
Problem,
Bundesliga.
du bist der Ökonom.
Ja, okay, danke dir. Konstantin, vielleicht bei dir noch, du hast das so also angerissen. Warst du auch Akademie ist bei euch ein, also Nachwuchsleistungszentrum, was bei uns in Deutschland ist wahrscheinlich. Ja, okay. Und da auch irgendwie rausgewachsen und dann in den Futsal gestoßen. Wie war das bei dir?
Na, also ich bin nie direkt in den Futsal gestoßen. Bei uns war es so, dass ich normaler Akademiespieler war. Und wir dort in der Akademie, St. Pölten war damals schon verhältnismäßig fortschrittlich. Ist einfach am Programm war, Futsal zu spielen im Winter sowieso. Und auch teilweise im Sommer, also war schon normal, dass man hier Futsal spielt. Wir haben dann auch angefangen mit der Akademie U18 und mit den Spielern, die nicht so viel spielen, in der zweiten österreichischen Futsal-Bundesliga mitzuspielen. Und ja, dadurch, dass man ja in Österreich diese ähnlich schreckliche Hallenfußballkultur haben wie Deutschland mit Banden und Herumgebolze und mit normalen Bällen. Und ich dann aber in St. Pölten als 15-jähriger Kicker diesen Ball kennengelernt habe. Und ich komme aus einem kleinen Dorf am Rande von Wien. Dort gab es einen Käfig und ich habe damals schon als 10-, 11-, 12-Jähriger die Luft immer aus den normalen Fußbällen ausgelassen, damit er nicht so hoch hüpft
Das ist gut.
am Käfig, am Beton. Und dann habe ich diesen Ball in St. Pölten kennengelernt und generell diese Futsal-Sportart und habe quasi meine Gegend missioniert und zumindest auch in den Käfig und in die Halle mit den Freunden, wenn ich am Wochenende nach Hause gekommen bin, haben wir dann mit dem Futsalball gekickt und habe damals auch tatsächlich mir als einer der ersten privaten Futsalball gekauft, damit wir einfach immer und überall einen Futsalball haben. Und bin dann aus der Akademie raus und habe dann auch lang dritte Liga gespielt. Und es gab immer wieder die Angebote und das Interesse war schon groß, in der Futsal-Bundesliga zu spielen. Aber durch das, dass dann am Wochenende schon richtig viel Betrieb war und durch ganz Österreich fahren und man teilweise die Saison sich überschnitten hat, hat es dann nie dazu gereicht. Und die Vereine haben nicht gesagt, okay, du kannst zum Training kommen, aber am Wochenende nicht spielen, das wollen wir auch nicht, weil ich auch spielen müssen. Und ja, da war dann, also zum aktiven Futsalspielen der Bundesliga ist es nie gekommen, aber diesen Sinn dahinter und diese Liebe zu Futsal, die hat sich eben in St. Pölten in der Akademie entwickelt.
Ist natürlich spannend auch nochmal, was ihr erwähnt habt, die Liga und die Level, die es gibt und wie die Fußballer mit dem Futsal interagieren. Ich weiß noch irgendwie, im Kopf habe ich noch, dass es diese Halbjahresspielrechte irgendwie in Österreich gibt. Kann das sein, dass also irgendwie komplizierter bei euch? Bei uns kann man einfach ganz Jahres Futsal und Fußball mit zwei Pässen spielen, aber bei euch war das, glaube ich, mal anders. Vielleicht ist es jetzt auch wieder erneuert.
Bei uns war es kompliziert, das stimmt. Das hat sich genannt Stammverein Futsal. Da ist es darum gegangen, dass im Online-System quasi der Spieler dem Futsalverein gehört und der Futsalverein ihn dann für Fußball freigibt. Was hat es da für Probleme gegeben, dass die Fußballvereine immer wieder Angst gehabt haben, dass man da irgendwelche Rechte verliert und dann bei einem Transfer irgendwie der Futsalverein da mitreden kann, was aber überhaupt nicht gestimmt hat. Die Idee hinter diesem Stammverein war einfach, früher haben viele Fußballer Futsal gespielt, ohne dem Verein Bescheid zu geben. Und dann hat es halt immer wieder da auch Probleme gegeben, dass natürlich, wenn du dich verletzt, dann hast du Themen beim Fußballverein, die sagen dann, hey, wir zahlen dich, du fällst jetzt aus. Und so hat man dann eingeführt, dieses Stammverein-Hackerl. Dann weiß der Fußballverein offiziell, okay, mein Spieler spielt auch Futsal. Das war die Idee, was aber es immer wieder dann auch schwierig gemacht hat. Und ich habe zum Beispiel im Nationalteam nur Spieler einberufen dürfen, die dieses Hackerl gehabt haben. Manche Fußballvereine wollten dieses Hackerl nicht geben, weil sie einfach Angst gehabt haben, wie gesagt, vor solchen Transfergeschichten, vor Verletzungen. Und dann haben halt Spieler einfach nicht spielen dürfen. Dieses Hackerl gibt es jetzt seit 2 Jahren nicht mehr. Das heißt, man ist für beide Sportarten spielberechtigt. Es gibt keine Probleme mehr. Natürlich rate ich jedem, auch dem Fußballverein Bescheid zu geben, weil ich glaube, es ist immer besser, wenn man von Anfang an da offen kommuniziert. Und es geht schon so in die Richtung, dass viele Fußballvereine das auch als Ehre sehen, wenn ein Spieler von ihnen dann im Nationalteam spielt und es natürlich auch dann dementsprechend vermarkten.
Ja, definitiv. Gute Sache, wenn das so anerkannt wird, wenn die Teams da mitziehen und auch natürlich den Wert der Nationalmannschaft im Futsal mehr verstehen. Wie waren denn die Anfänge der Futsal-Nationalmannschaft? Warst du der allererste Trainer? Gab es davor schon eine Nationalmannschaft in Österreich? Also wie kam es dann zu euch als Team konkret, zur Futsal-Nationalmannschaft und was waren so die Anfänge?
Also wir haben 2018 hat der ÖFB mit dem Futsal-Nationalteam begonnen und ich war auch dann der erste Teamchef. Mein großer Wunsch war, selber noch als Spieler irgendwann einmal auf dem Parkett zu stehen mit dem Trikot, aber ja, ich war damals 37 und natürlich ist dann das Niveau von einem selber ja auch nicht mehr das Höchste und ja, ich musste dann diesen großen Traum leider irgendwie vergraben und hat schon da eine Zeit lang mit mir gekämpft, ob ich das annehme oder doch es noch versuche. Aber irgendwann einmal stellt man sich einfach dann die ehrliche Frage, wie viel kannst du mit dem Alter der Mannschaft noch helfen? Und war dann einfach auch ehrlich zu mir selber, dass es da jüngere, dynamisch bessere Spieler gibt und dass ich dann vielleicht in der Funktion als Nationalteamtrainer ihnen mehr helfen kann. Und wie gesagt, 2018 haben wir dann begonnen, haben begonnen mit Sichtungen, wo wir wirklich in 2, 3 Lehrgängen sehr viele Spieler eingeladen haben, einfach einmal einen Überblick zu bekommen, welche Österreicher da interessant sind und haben dann kurz darauf unsere ersten 2 Länderspiele gehabt gegen unsere Lieblingsnachbarn, gegen Deutschland. Zweimal, damals war auch Marcel Losfeld schon der Trainer und wir haben damals in der Südstadt, also in der Nähe von Wien, gespielt und beide Spiele sind 2-2 ausgegangen. Ich glaube, dass es für uns einfach auch eine coole Geschichte war. Erstens waren die Halle ausverkauft bei beiden Spielen. Natürlich mit dem Nachbarn Deutschland zieht das bei uns in Österreich immer wieder auch die Zuschauer an. Und ich glaube auch, dass das Ergebnis und die Art und Weise, wie wir damals aufgetreten sind, einfach ein guter Start war und uns schon einige Türen geöffnet hat.
Apropos eben kurzer Einwand von mir mit 37. Also wir haben in Deutschland Spieler, die werden jetzt gerade mit 36 das erste Mal nominiert. Nur so als Hinweis. So, und alle unsere Hörer wissen, wer gemeint ist. Aber egal, ich sag nichts. Also Patrick. Aber gut, finde ich gut, dass man sich da zurücknimmt, um die Entwicklung dann auch zu fördern. Und am Ende des Tages hast du dann ja auch bestimmt jetzt schon eine gewisse Anzahl an Länderspielen erlebt, eben halt nicht auf dem Platz, sondern daneben. Macht aus meiner Sicht ist es auch sehr, sehr aufregend. Also kann ich nur sagen. Ne? Gut, Daniel, ich nehme mich zurück.
Ich mache heute den Thomas Gottschalk. Konstantin, in welcher Phase bist du dann genau dazugestoßen?
Dazugestoßen, ich glaube, dort, wo Patrick und ich dann ganz stark zum Zusammenarbeiten begonnen haben, war vor 2,5 Jahren, als wir mit dem ÖFB-Ausbildungskonzept dann schon weiter waren. Und wie gesagt, ich kenne den Patrick schon ewig und muss auch sagen, in der Futsal-Community ist er schon so in Österreich für das ganz hohe, damals mit den Anfängen Stella Rossa. Und ja, das war schon immer eine Person, auf der man nicht nur am Fußballplatz aufblickt hat, sondern jeder hat gewusst, das ist auch der Einsatzspieler von Stella Rossa. Und dann, glaube ich, vor 2,5 Jahren gab es die Überlegung, wie können wir den Futsal noch mehr in die Talentförderung einbauen. Und ich war verantwortlich für das ÖFB-Ausbildungskonzept, das ich schon angesprochen habe, das Pendant zur Trainingsphilosophie Deutschland ist, schon deutliche Unterschiede hat, aber von der Idee her oder von der Grundidee her gleich. Und das, was ich mir damals aus dem Futsal abgeschaut habe, war neben dem Ball und neben dem Training auf einen härteren Untergrund, dieses niedrige Spieler-Ball-Verhältnis. Und habe das dann ganz oft verwendet und gesagt, hey, im Futsal wird niemand auf die Idee kommen, höher oder größer als 4+1 zu spielen. Meistens sogar noch kleiner, um zu trainieren. Und deswegen glaube ich an diesen großen Effekt, weil die Grundprinzipien, dass wenig Spieler sich einen Ball stellen, die sind mal immer gegeben. Und dann muss ich nur eins und eins zusammenzählen. Und wenn mal jeder, der bis zu seinem 13., 14. Lebensjahr ständig in Aktionen kommt, weil selbst im Training und Spiel immer nur sich 4 Spieler pro Mannschaft einen Ball stellen, dann ist halt logisch, die Aktionsdichte so hoch zu sein. Diese Grundprinzipien haben wir von Anfang an eingebaut und als sich dann die Möglichkeit ergab, den Patrick halt fix zu uns zum ÖFB zu holen, habe ich sofort gesagt, hey, ich liebe Futsal, ich denke aber immer, wie kann der Futsal den Fußball in Österreich besser machen, so ehrlich bin ich und ich glaube, wenn man in den Nachwuchs investiert und dort das parallel aufzieht, dann werden wir bessere Fußballspieler haben und auch bessere Futsalspieler. Und seitdem ja, arbeiten Patrick und ich tagtäglich dann zusammen, tauschen uns aus, schicken uns Videos und haben gemeinsam ein Kapitel des ÖFB-Ausbildungskonzepts geschrieben, was heißt von der Halle ins Happel. Mhm. Das Happel ist ja unser Nationalstadion, Ernst Happel-Stadion. Und es gibt tatsächlich Spieler, die quasi von der Halle, also aus der Halle raus, über diesen langen Winter, den es in Österreich gibt, den mit Futsal genutzt haben und heute im Happelstadion stehen. Und das ist so mein Ansatz, dass wir halt eben diesen langen Winter besser nutzen in Österreich, weil es wird oft so als tote Zeit gesehen und ja, da trainieren wir automatisch weniger und wir haben viel zu wenig Kunstrasen und wir brauchen mehr Kunstrasen und ich sehe das halt gar nicht. Und wie gesagt, ein wichtiger Block, den ich oder ein wichtiges Prinzip, was wir im ÖFB-Ausbildungskonzept, also bis zum ja, U15, also von U6 bis U15 drin haben, dass wenn es die Möglichkeit ergibt, dass man ganzjährig auf harten Boden trainiert, Straße, Halle, Tatan, Käfig, dass das einfach genutzt wird und dann gibt es auch keine Ausreden mehr, dass man schlechte Sportinfrastruktur in Österreich hat. Und ja, so ist eigentlich. Wie gesagt, der Patrick ist ja wirklich Futsal-Experte und ich versuche eben diesen großen Hebel Futsal, diesen Boost in den Fußball zu bekommen, gemeinsam mit ihm.
Ich würde jetzt was sagen, ich unterschreibe direkt bei euch beim ÖFB, weil darauf warten wir in Deutschland auf diese Symbiose zwischen der Abteilung Fußball beim DFB und der Abteilung Futsal total, weil in Deutschland ist es noch doch, also diese zwei Welten sind wirklich separiert, diese Fußball-Ausbildungswelt und die Futsal-Ausbildung ist völlig separiert. Im DFB ist so, dass halt der Futsal generell, die Futsal-Bundesliga, der Sektion, ich glaube, dritte Liga Fußball und Frauenfußball so untergeordnet ist, so ein Strom und Fußball ist komplett der andere Strom, also sind so die zwei Hauptströme. Das heißt auch, wie ist das denn beim ÖFB dann aufgehangen, Fußball und Futsal? Ist das dann, macht ihr sozusagen für euch, habt einfach diese Symbiose einfach angefangen zu machen Oder gibt es auch offiziell diese Verbindung, die dann vielleicht am Anfang schon bestand oder durch euch auch irgendwie dann ja mit eurem Konzept, was ihr erwähnt habt, dann auch offiziell geworden ist? Das würde mich mal interessieren, wie das so organisationell eingebettet ist im ÖFB.
Also, darf ich sehr gerne beantworten. Ja. Ich glaube, bis der Patrick hauptberuflich war, ist er schon länger als Fußballteamchef, war schon so, dass er vielleicht ein bisschen anders gesehen war. Also ein bisschen, wie so ein Stab in einer Organisation war. Okay, gibt den Fußballteamchef, wir machen Lehrgänge, wir machen all das. Und mit seiner hauptberuflichen Anstellung ist ganz klar, dass in der Abteilung Talentförderung ich und der Patrick Futsal und Fußball oder Futsal und Talentförderung gleich sehen, gleich ranken und ja, versuchen dort zu integrieren. Es gab schon immer wieder Versuche, das zu machen. Also wir haben in unsere Akademien spielen in der U16 schon über Jahrzehnte, würde ich mal sagen, ein U16 Futsal-Turnier im Winter. Und in der U14 gab es auch immer ein sehr, sehr großes österreichweites U14 Futsal-Turnier mit den größten Talenten aus Österreich. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, da werden mich jetzt vielleicht ein paar Trainer aus Österreich ja nicht hassen, aber die werden das nicht so verstehen wie ich. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, also wenn wir jetzt Futsal nur machen, um dieses Turnier zu spielen und zu gewinnen, dann können wir es auch sein lassen. Also wenn wir nicht verstehen, Futsal ganzjährig in die Ausbildung von Fußballern zu integrieren, sondern eben auf ein Turnier hinzuarbeiten, dann lassen wir es sein. Und tatsächlich ist es dann so gekommen, dass dieses 14 Turnier, das österreichweite abgedreht worden ist, aus unterschiedlichen Gründen. Und wir direkt im nächsten Winter gesehen haben, dass halt weniger Futsal-Trainings absolviert worden sind. Und dadurch haben wir uns bestätigt gefühlt und bestätigen uns jetzt noch mehr in diesem Weg, Futsal ganzjährig in die Ausbildung von Spielern einzubauen. Und das nicht nur als Beschäftigung oder als großes Turnier im Winter zu sehen. Und da, wie gesagt, seit Patrick Willum bist du jetzt bei uns.
Seit September, also jetzt bald ein Jahr.
Genau, und wie viele Futsal-Veranstaltungen haben wir zwar seitdem gemacht?
Einige.
Einige, also Nächte durchgefahren, quer durch Österreich.
Okay. Vielleicht noch ein paar Sachen von meiner Seite, warum es mir so wichtig ist, dass man, also ich habe das Gefühl gehabt, dass bei uns in Österreich immer wieder so Futsal als Konkurrenz gesehen wurde. Wir nehmen ihnen die Fußballer weg. Und ich bin halt, ich glaube, mein großes Plus ist, dass ich mit beiden Sportarten wirklich es erlebt habe, gespielt habe auf hohem Niveau und einfach auch gelernt habe, dann mit 26, 27, die Jahre, die ich Futsal gespielt habe, wie sehr es mir selber in diesem Alter noch geholfen hat, in gewissen Bereichen einfach besser zu werden. Und ich habe auch in der Akademie, ich war ja 12 Jahre lang Trainer in der Fußballakademie, dort haben wir wirklich über den Winter sehr, sehr viel Futsal gespielt mit den Jungs. Und wie der Konsti gesagt hat, jahrelang auch in der zweiten Futsal-Bundesliga. Und die haben wirklich uns angebettelt teilweise, dass sie am Sonntag in den Kader vom Futsal-Team kommen, weil es ihnen so riesig Spaß gemacht hat, einfach dieses freie Spielen, dieses Zocken, diese Kreativität, diese Aktionsdichte. Und ich glaube, jeder, der in dieser Futsal-Welt ist, jeder, der einmal Futsal erlebt hat, gespielt hat, der weiß, was ich meine. Man muss einfach diese Sportart lieben. Und wir haben dann auch gesehen, später nach dieser Winterzeit, wenn wir mit den Spielern rausgegangen sind auf dem Fußballplatz, dass da irgendwas passiert ist mit ihnen, dass sie viel schneller im Kopf geworden sind, viel sauberer in gewissen Techniken, eine andere Dynamik einfach im Fußball entstanden ist. Und deswegen waren wir dann überzeugt, dass der Futsal uns extrem helfen kann, auch im Fußball. Und das ist unser großes Ziel, dass wir irgendwann einmal wirklich eine duale Ausbildung haben, dass Kinder und Jugendliche mit beiden Sportarten aufwachsen, weil ich glaube, dass es extrem viele Elemente gibt im Futsal, die uns auch im Fußball helfen können. Und natürlich, wenn es später dann im Fußball diese Karriere nicht gibt, wie viele Spieler aus Akademien werden Profis? Ich glaube, es ist in Österreich bei 2%. Was passiert mit den anderen 98? Das sind ja richtig gut ausgebildete Fußballer mit guten Basistechnik. Also warum ihnen nicht diesen Weg zurück in den Futsal zu zeigen? Dort hast du vielleicht noch eine Chance, in einem Nationalteam zu spielen, was im Fußball eher unwahrscheinlich ist. Und deswegen sind wir da so dahinter. Einerseits macht es bessere Fußballer. Andererseits kommen sie aber schon früher in Kontakt mit dieser Sportart, spüren diese Sportart und hoffentlich später dann auch dann, wenn man auf Dropout-Rate schaut, ich glaube, ähnliche Probleme habt ihr in Deutschland auch, dass man da sich schon früh platziert und sagt, hey, da gibt's etwas, vielleicht kommst du wieder zurück, vielleicht bleibst du dort ganz dabei und wie gesagt, weg von diesem Konkurrenzdenken, sondern einfach als Unterstützung, so viele Elemente und viele Länder zeigen sie uns. Ich glaube, es gibt, wenn man sich anschaut, die letzte Weltmeisterschaft, alle Mannschaften, die richtig gut performen, sind im Fußball gut, sind im Futsal gut, haben seit Jahrzehnten eine super Futsalkultur in Ländern. Wenn wir uns anschauen, Spanien, Portugal, Brasilien, Argentinien, Frankreich, wie viel die jetzt investieren, dann glaube ich, müssen wir auf diesen Zug aufspringen und ja, den Weg mitgehen, um einfach auch bessere Fußball auszubilden.
Daniel, ich übernehme mal kurz, denn ich denke gerade auch so in diese andere Richtung nochmal ein Thema, wie bringt man den Futsal insgesamt zum Wachsen? Ne? Also ich denke, wir haben in Österreich wie auch in Deutschland ähnliche Probleme, wie du gerade schon sagst, Konkurrenzdenken, ne? Und wie kommen wir in die Synergien? Da finde ich schon richtig brutal geil, wie ihr das jetzt eben auch konzeptionell angeht. Ne? Von der Halle ins Happel finde ich überragendes Marketing schon mal. Das ist ja schon mal gar nicht sowas im Denken. Sind es die Helden der Halle? Aber da ist noch was anderes. Aber ich frage mich, habt ihr ähnliche Maßnahmen, also oder welche Maßnahmen visiert ihr so in den nächsten Jahren an, um ich sag mal, bei uns, ich mach mal mit einem Beispiel bei uns aus Deutschland. Ihr wisst ja alle, dass wir in Deutschland machen, haben jetzt gerade eine U19-Nationalmannschaft gegründet vor ein paar Jahren, also vor 5, 6 Jahren war das, glaube ich. Darauf basierend gibt es jetzt 12 U19-Futsal-Stützpunkte in Deutschland verteilt. Davon leite ich unter anderem auch ein. Und jetzt ist meine Frage, in Deutschland verspricht man sich halt daraus eben diesen Übergang, also dass die Jungs dann auch beim Futsal bleiben. Also dass da, ne, wir suchen ja auch für den Stützpunkt aus dem Fußballverein, holen sie rein und ein wichtiges Stützpunktziel oder U19-Konzeptziel ist bei uns eben dann neben der Ausbildung für die U19-Nationalmannschaft auch den Übergang in den Futsalverein. So. Wie sieht das bei euch im U-Bereich aus, im Futsal-Kontext? Ne? Da hatte ich mal irgendwas, ein Gedankenspiel bei Futsalblog AT gelesen, dass da irgendwie mal so drüber nachgedacht wurde. Aber habt ihr da gewisse Pläne oder der U-Bereich insgesamt für den Futsal?
Also Kosti, magst du mal erklären von der Halle in Zappel, was wir da gemacht haben im letzten Jahr?
Ja, also sehr, sehr gerne. Ich glaube, man muss von beiden Seiten aufbauen. Ich bin halt auch als Leiter U6 bis U15, Leiter Nachwuchsfußball U6 bis U15 zu 100% dafür überzeugt, dass ich halt auch Haus immer mit der Basis beginnen muss. Ich habe schon oft zum Patrick und zu Kollegen bei uns gesagt, wir investieren relativ viel ab U15. U15 Nationalteam. Ab da investieren wir richtig viel und das davor haben wir ausgelassen, also der ÖFB vor Jahren erkannt und eben mit unserem ÖFB-Ausbildungskonzept das geändert. Und diesen Weg möchte ich jetzt auf den Futsal gehen. Auf der anderen Seite glaube ich trotzdem, und da ist sicher der Patrick dann der Experte dafür, dass es auch Maßnahmen oben braucht, die kurzfristig eben wirken, die kurzfristig das Level in der A-Nationalmannschaft heben. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man vor 20 Jahren angefangen hätte, in die U6 im Futsal zu investieren, hätte man 20 Jahre später bessere Nationalmannschaft, als wenn man vor 20 Jahren anfängt, in die A-Nationalmannschaft oder in die U19 zu investieren. Das ist mal so mein Grundgedanke, egal ob jetzt Futsal oder nicht. Und deswegen haben wir eben dieses Konzept, dieses Kapitel geschrieben, in unserem generellen Konzept von der Halle in Zappel, wo wir jetzt sowohl für Bundesliga-Vereine als auch unsere Landesverbandsausbildungszentren, das sind wie bei euch die DFB-Stützpunkte, nur dass die nicht nur einmal die Woche trainieren, sondern 3 bis 4 Mal die Woche trainieren, dass wir dort ja herum jeden Einzelnen besuchen, Workshops halten in Theorie und Praxis, Unterlagen zur Verfügung stellen und in der Nachbetreuung oder wenn es danach Fragen gibt für Training, immer wieder versuchen, in Austausch zu gehen, um das einfach reinzugehen. Und das, was uns jetzt auch gelungen ist, Patrick, oder woran wir jetzt gerade arbeiten, gemeinsam mit Patrick, ist, dass wir Kinderfutsalbestimmungen gemeinsam mit unseren Kollegen von den Landesverbänden und auch Schiedsrichter ist ja ein ganz großes Thema ausarbeiten. Wir gemerkt haben, wir haben den Kinderfußball umgedreht, wir haben neue Bestimmungen im Kinderfußball, wir spielen jetzt von Ninja, wir spielen kleiner. Und wie gesagt, der Winter ist lang in Österreich. Und dann gehen wir in die Halle und dann gibt es so eine Riesenhalle und dort wird halt wieder 6 gegen 6 Fußball mit dem Fußball und mit Bande gespielt. Und das ist jetzt, glaube ich, der nächste wichtige Schritt an der Basis, dort diese Kinderfußballbestimmungen zu fertigzustellen, zu etablieren und einzuführen, damit halt da auch kindgerechter und entwicklungsgerecht Turniere, Matches, Training in der Halle abgehalten werden. Aber wie gesagt, langfristig glaube ich daran, dass man beide stärken kann, wenn man ein Haus von unten aufbaut, wenn man der Basis ansetzen. Und parallel dazu braucht es immer wieder Einzelmaßnahmen, oben an der Spitze beim Patrick Futsal National nehmen und alles, was dann in den U-Bereichen darunter kommt.
Und weil du die U19-Stützpunkte angesprochen hast, ich habe mich auch einmal mit Maximilian Maleschka von euch sehr lange über Zoom unterhalten, wie was für Punkte ihr da macht. Und wir haben natürlich auch die Idee, mittelfristig so in die Richtung zu gehen, dass wir da wirklich dann auf Österreich verteilt gemeinsam mit den Futsalvereinen Stützpunkte anbieten, dass junge Österreicher da zum Futsal kommen, regelmäßig trainieren und natürlich dann ja auch in eine Futsal-Bundesliga integriert werden und dass wir auch junge österreichische Spieler im Nationalteam haben. Also es ist schon Fakt, dass das Nationalteam ja mit den Jahren älter geworden ist, dass uns junge Österreicher noch fehlen und deswegen versuchen wir da in vielen Bereichen einfach junge Spieler für die Sportart zu faszinieren, viel Umdenken bei den Trainern in den Köpfen auch zu schaffen, weil ich glaube, dass wir nur gemeinsam diesen Weg gehen können.
Wie viele vielleicht, dann kommen wir ja vielleicht auch auf den aktuellen Kader bei euch in der Nationalmannschaft. Wie ist denn euer Kader aktuell von den Spielern her aufgestellt? Sind da sehr viele im Ausland aktiv, spielen sehr viele bei euch? In Österreich sind alle irgendwie sehr konzentriert auf ein, zwei Vereine. Denn bei uns zieht es doch jetzt sehr viele Nationalspieler ins Ausland und fokussieren sich dann, auch wenn man die Wechsel jetzt schon wieder sieht, selbst dann auf ein, zwei Vereine, die einfach das Geld haben und jetzt schon wieder die jungen Spieler anziehen. Also eigentlich haben wir da jetzt die Welt entweder Ausland oder ein, zwei Top-Vereine und da finden sich die Nationalspieler. Wie ist das bei euch so entstanden die letzten Jahre?
Also bei uns ist so, dass vom Nationalteam genau ein Spieler professionell Futsal spielt. Das ist der Gustavo Steinwander, der spielt bei Rekord Bielsa. Das ist der Einzige, der von Futsal leben kann. Das Problem, das wir haben, dass halt alle anderen Fußball und Futsal spielen. Das heißt, wir haben noch nicht diese Strukturen, dass man hier in der Liga wirklich von Professionalität reden kann, dass die Spieler davon unter Anführungszeichen leben, sondern sie spielen Fußball und spielen halt Futsal. Und da hast du schon ja mit Graz, Klagenfurt, Wien, Linz, so die großen Städte, wo die meisten Mannschaften sind. Aber wie gesagt, diese Geschichte mit Fußball bringt natürlich auch Probleme, dass die Spieler dann wenig Zeit haben zum Trainieren. Das sind so Punkte, die wir einfach in den nächsten Jahren gemeinsam mit den Vereinen verbessern wollen, dass man da einfach versucht, professionelle Strukturen zu schaffen, dass die Spieler regelmäßig Trainings haben, natürlich auch die Spiele dann auf ein höheres Niveau so mitgehoben werden, weil wir merken einfach beim Nationalteam, bis zu einem bestimmten Grad kann man da sehr viele Sachen dann unter Anführungszeichen kaschieren und über andere Attribute vielleicht gut machen. Wir, glaube ich, haben einen super Teamgeist, gute Prinzipien, Kompaktheit. Aber wir merken dann schon gegen die besseren Nationen, merkst du dann halt in den Details, dass du leider doch weit weg bist. Und diese Details kannst du nicht mit 4 Lehrgängen im Jahr irgendwie wettmachen, weil selbst unsere Lehrgänge muss ich so knapp wie möglich machen, weil die Spieler haben einen Job, die Spieler müssen mit Urlaubstagen balancieren, die Spieler müssen es zu Hause regeln. Also das sind schon viele Punkte, die, glaube ich, viele so von außen gar nicht mitkriegen. Es sind Amateure, es haben alle einen Job, es haben alle einen Fußballverein und da ist es dann natürlich auch schwierig im Nationalteam. Am liebsten würde ich Lehrgänge über 10 Tage machen, aber das geht sich natürlich nicht aus, weil du ja dann schauen musst, wenn es Richtung Qualifikation geht, wie viele Urlaubstage haben noch die Spieler, gibt immer wieder dann natürlich auch Absagen und das macht es schwieriger, aber ich glaube, dass wir uns da trotzdem in eine gute Richtung bewegen und ja, ich bin einfach froh, dass viele Spieler sich das antun, weil es ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, vor allem wenn es so schwierig ist, dass man da so lange einfach da dabei bleibt und versucht, wirklich alle Steine da aus dem Weg zu räumen.
Konstantin, noch irgendwie Zusatz oder? Hast du gesagt?
Okay. Alles gesagt.
Okay, das will ich immer dann. Es könnte immer nur eine antworten, dann müssen wir euch mit reinnehmen. Nicht, dass wir euch vergessen.
Nee, also wenn ich einfach dieses Bild nochmal abgeben kann, ich weiß durch, dass ja viele dieser Spieler, die bei Patrick im Nationalteam spielen, meine Gegenspieler in der dritten Liga waren. Weiß ich einfach, was gegen
Ende der Fußballliga, oder?
Genau, in der dritten Fußballliga, was da einfach am Ende auf die zukommt. Also da sind die letzten zwei Spiele schon parallel Nationalteam teilweise und Fußball und Drittliga und so. Wer bezahlt jetzt was? Wer bezahlt die Brötchen am Ende? Gibt der Verein dich frei? Gibt der Verein dich nicht frei? Ich hatte halt lang das Glück, mit Herbert Gaga einen Trainer zu haben, der den Fußball liebt und schätzt. Bei dem Trainer war es nie Probleme. Gab es nie Probleme für die Mitspieler, die ich hatte, die Fußball spielen wollten. Aber bei anderen Trainern gab es dann schon Probleme oder Vereinen. Und das ist ja eigentlich Hut ab vor allen, die das leisten, und Hut ab vor Patrick und seinem Team, wie ruhig sie damit umgehen und trotzdem, wenn es dann ankommt, performen können und so einen guten Spirit in ihrem Team haben. Ja, Hut ab. Also zeigt auch wieder Hindernisse oder Steine, die in den Weg gelegt werden. Ja, kann man dran scheitern, kann man aber auch richtig dran wachsen und zusammenwachsen vor allem.
Wie hat sich das Verhältnis oder die Ansicht auf den Futsal, gerade diese Fußballvereine, die Spiele abstellen müssen, geändert, nachdem ihr auch die Kooperation mit Ralf Rangnick irgendwie offiziell gemacht habt? Da, an dem Punkt habe ich dich, glaube ich, mal angeschrieben, Patrick, irgendwann im Laufe des Jahres, dieses Jahr, wo ich gesagt habe, wow, jetzt da ist wirklich der österreichische Fußballnationaltrainer redet mit dem Futsal-Nationaltrainer. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass der Ex-DFB-Nationaltrainer noch nie was von Marcel Losfeld gehört hat. Weiß ich nicht, aber ist meine Wahrnehmung. Vielleicht, wie kam das auch zu dieser offiziellen Verbindung mit Ralf Rangnick und der Fußballnationalmannschaft, und wie hat sich das dann ausgewirkt, auch, ist, glaube ich, noch nicht so ganz so lang, aber vielleicht die letzten paar Wochen, Monate schon auf dieses Verhältnis?
Ich glaube, dass da auch der Konsti mehr dazu sagen kann. Es ist ja im Rahmen der Trainieren mit dem Teamchef-Tour von Ralf Rangnick entstanden, dass wir dann in Wien einfach ein Event gemacht haben mit dem LAZ aus Wien, wo wir Futsal mit den Jungs trainiert haben und Ralf Rangnick da dabei war. Und natürlich ist es für mich eine Riesenehre, mit Ralf und seinem Staff da am Platz zu stehen und gewisse Elemente aus dem Futsal den Spielern weiterzugeben. Und es hat uns allen riesig Spaß gemacht. Es hat, ja, ich glaube auch dem Ralf und auch den anderen Trainern einfach einen Einblick in unsere Welt gegeben. Und ich glaube, dass sie extrem positiv die Sportart sehen und auch da einfach den Mehrwert für den Fußball erkannt haben. Aber ich glaube, der Konsti kann da mehr dazu erzählen, weil er ja doch diese Initiative auch gemacht hat, gemeinsam mit Ralf Rangnick.
Ja, also entstanden ist das so, eben der Ralf und ich hatten die Idee und haben einen Plan geschmiedet, wie quasi bringen wir unsere Inhalte aus unserem Ausbildungskonzept, Nachwuchsfußball, alles unter U14 muss sich verändern, so schnell wie möglich an die Leute. Und dann hat der Ralf ja die Idee geboren, wir fahren durch ganz Österreich und trainieren Kinder und trainieren das aber nicht irgendwo bei einem großen Verein oder Bundesliga-Kids, sondern wir versuchen wirklich in die Dorfvereine zu kommen. Und dann gab es in jedem Bundesland eine Station, und in Wien hat sich das relativ gut ergeben, dass die neue Sportarena Wien eröffnet worden ist. Wie gesagt, eigentlich, es wäre richtig cool, wenn wir quasi eine Station dann wirklich im Futsal trainieren. Das heißt, wir haben, weil ja die Trainingsinhalte bis zu 14 so ähnlich sind, da machen wir nichts anderes im Futsal als im Fußball oder wollen, dass nichts anderes trainiert wird. Das eine ist nur eben mit einem anderen Ball auf einem anderen Untergrund. Und ja, dann war das eigentlich die Idee, hat dem Ralf gleich gefallen, gesagt, hey, coole Arena, ganz neues Gebäude. Ich glaube, 5 Tage bevor wir dort waren, ist sie offiziell eröffnet worden. Und ja, und auf deine Frage, wie das angenommen wird, ich kann es nur beurteilen, wie es an der Basis angenommen wird. Also ich bin halt sehr, sehr, sehr weit weg davon, von den Problemen und Hindernissen, die dem Patrick in den Weg gelegt werden, mit den Vereinen, mit den erwachsenen Vereinen, mit erwachsenen Spielern. Da bin ich ganz weit weg. Aber an der Basis hilft es uns schon und hat es uns geholfen. Allein, dass es Thema geworden ist, alleine, dass man diese Bilder hat, wo Ralf in der Halle steht und mit seinen Co-Trainer da, Lasko Netka, damals noch Stefan Ösen, Olli Lederer, U19-Teamchef bei uns, Martin Stranzl, ehemaliger Kapitän von Gladbach, die waren da alle dabei und haben dort Kinder in der Halle trainiert. Und es hat gezeigt, dass in unserer Idee, wie man Kinder trainieren soll, es keinen Unterschied macht, ob ich das in der Halle auf hartem Boden oder am Rasen draußen mache. Und ich bin da sogar der Fan, dass ich sage, in der Halle habe ich doch viel mehr Möglichkeiten. Also müsste ich wirklich jetzt die Wahl treffen, wo Kinder bis zu einem gewissen Alter trainieren müssen. Es gibt nur die Wahl zwischen Turnsaal und Sportplatz draußen, würde ich mich immer für den Turnsaal entscheiden, weil ich viel, viel mehr Möglichkeiten habe, polysportiv was zu machen, Basketballkörbe zu verwenden, Matten, all das einfach. Das Spiel ist schneller auf dem harten Boden. Also bis zu dem Alter sind wir einfach vorne die Schiene zu 100% überzeugt, dass es das Gleiche ist, gleich trainiert werden sollte und der Futsal mehr Benefits hat als der Fußball. Auch für den Fußball. Und da hat uns diese Tour und dieses Training in Wien enorm geholfen und wir waren erst letztens wieder auf einer Trainerfortbildung für Fußballer und da stellen wir eben auch immer Fußball vor und dann kommen da wirklich alte Trainer, die gesagt haben, hey, bis jetzt hatten wir eigentlich Futsal, haben wir immer gedacht, was ist das für ein Blödsinn und warum, ja, das ist eine andere Sportart und aber jetzt mit den Initiativen von der Halle ins Happel, mit denen, wie wir das versuchen zu übersetzen, fangen viel, viel mehr Menschen das damit an und da lassen wir halt nicht locker, glaube ich, Patrick, oder? Aber die positiven Effekte sehe ich nur an der Basis bis jetzt, im Nachwuchsfußball.
Also definitiv, wir lassen nicht locker. Ich glaube, dass das erst der Start war und dann noch richtig coole Projekte ja vor uns stehen. Vielleicht noch kurz, wie wir diese Synergien erkannt haben. Ich kann mich noch genau erinnern, unser erstes Gespräch bei dir im Büro, Konsti, wo wir noch einmal ins Detail gegangen sind von deinem ÖFB-Ausbildungskonzept und du mir so gezeigt hast, ja, und keine Spielformen und 2 gegen 2 und 3 gegen 3. Und meine Antwort damals war, ja, aber das machen wir ja seit Jahren schon im Futsal. Es ist ja 1:1 genau das Gleiche. Das, was wir von den Kindern im Fußball wollen, diese niedriges Spieler-Ball-Verhältnis, diese kleinen Spielformen, 2 gegen 2, 3 gegen 3, extrem viele Aktionen, individuell, viele Dribblings. Das ist ja das, was wir im Futsal haben. Und ich bin ja auch mit vielen Futsal-Trainern im Austausch. Und ich glaube, dass wenn Futsal-Nationalteam-Chefs nur mehr eine Übung wählen dürften, die sie mit ihrer Mannschaft trainieren, dann wäre das wahrscheinlich bei vielen das 3 gegen 3, weil es einfach sehr viele Sachen abdeckt. Und das ist ja das, was wir den Trainern mitgeben wollen. Individualtaktisch gibt es extrem viele coole Geschichten aus dem Futsal, die man in den Fußball mitnehmen kann. Ob es jetzt die Annahme mit der Sohle ist, wenn man sich anschaut, wie heutzutage Innenverteidiger den Ball manipulieren mit der Sohle, der Tormann oder die Position des Pivots. Wir wünschen uns doch alle so einen Mittelstürmer wie der Pivot im Futsal, der wieder Bälle sichern kann. Dann das Dribbling, extrem interessant wie im Futsal. Das Zusammenspiel zu zweit, zu dritt. Also sehr viele Elemente, die man einfach im Gruppentaktischen mitnehmen kann.
3 gegen 3. Daniel, ich erinnere mich gerade so an meine damalige Zeit in Spanien, da wurde mir immer gesagt, wenn nicht 3 gegen 3, dann 2 gegen 2. Also geh nicht weiter hoch, geh nicht weiter hoch. Also mir wurde mal vermittelt, mit 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 kannst du alles für den Fußball, aber auch für den Futsal trainieren. Also deswegen bin ich damals nach Deutschland, also als ich wieder in Deutschland war, hieß es immer, oh, wir haben so wenig Spieler und so weiter und so fort. Ich war glücklich, wenn ich 4 Feldspieler dabei hatte. Ich wusste, ich konnte was machen. So, ne? Weil ich eben 2 gegen 2 oder wenn ich 6 hatte, war ich noch glücklicher, dass 3 gegen 3 spielen konnte. Ach, danke.
Schön. Und vor allem, es deckt ja wirklich alles ab, was der Fußball ja dann auch abverlangt. Und ich zeige auch immer so einen Satz von Sergio Gagelli. Football is played similar to Futsal, dieses 4 gegen 4, wenn man sich anschaut, wo der Ball im Fußball ist und du da den Rahmen siehst, wie viele Fußballspieler da eigentlich integriert sind, dann ist es sehr ähnlich dem Futsal. Es sind gruppentaktisch extrem ähnliche Elemente, auch im Spiel gegen am Ball. Das, was wir den Spielern ja mitgeben, Druck am Ball, starken Fußattacken, das sind ja alles Sachen, die ja die Fußballer genauso machen in diesem kleinen gruppentaktischen. Also warum es als Konkurrenz sehen? Nein, sie es doch als super, wir sagen immer, einen Werkzeugkasten den Spieler mitgeben. Ob jetzt die Sohle, ob der Schuss mit dem Spitz, das ist ja auch eine super Möglichkeit. Brasilien hat mit Ronaldo so in einem WM-Finale, leider glaube ich damals gegen Deutschland, so ein Tor gemacht. Also so kleine Sachen, Werkzeuge den Spielern in jungen Jahren mitgeben und natürlich müssen sie dann selber am Feld entscheiden, was passt am besten und deswegen versuchen wir da einfach den Trainern so viel Info wie möglich mitzugeben, weil ich glaube, oft ist es einfach, dass man Sachen nicht weiß und dann dagegen ist. Ich stelle den Trainern immer die Frage, warum? Warum bist du gegen Futsal? Oder warum, wenn das mir erklären kann, sehr gerne. Aber viele Fragen von Ihnen mit warum können wir schon erklären. Warum Futsal gut ist, warum 1 gegen 1, warum 2 gegen 2, warum 3 gegen 3, welche Elemente decken wir da ab, was verbessert sich denn beim Spieler? Und ja, ich glaube, wenn wir das einmal hinbekommen, dass die Trainer, weil die sind am Ende die Leute, die das dann auch umsetzen, wir können nicht jedes Wochenende jahrelang durch Österreich touren und schauen, dass wir die Trainings machen, sondern wir müssen einfach diesen Mindset ändern. Und wenn die Trainer dann davon überzeugt sind und selber damit beginnen, dann glaube ich, sind wir auf einem richtigen Weg. Und mir bleibt auch ein Spruch von Ralf Rangnick in Erinnerung, von der Tour, die er gemacht hat, wo er zu allen Trainern sagt, in Wirklichkeit seid ihr meine Co-Trainer. Weil je besser ihr an der Basis arbeitet, desto leichter geht es uns an der Spitze dann. Und das ist ja bei mir beim Futsal nicht anders. Je früher da Spieler damit beginnen, je mehr Kinder und Jugendliche mit Futsal in Berührung kommen, natürlich, desto einfacher haben wir später. Wir haben leider das Problem im Moment, wir lernen Fußballern Futsal spielen und das ziemlich spät. Wir müssen irgendwann einmal beginnen, Futsalspieler auch auszubilden. Zumindest zu einem gewissen Teil die Basissachen regelmäßig wiederholen. Weil da merken wir, wie gesagt, auf hohem Niveau, dass dann einfach es einen Unterschied macht, ob der über Jahre lang 4-5 Mal die Woche in der Halle steht und den Ball berührt und 1000 Mal aufs Tor schießt, zu natürlich unseren Spielern, die das dann vielleicht beim Lehrgang machen oder einmal in der Woche beim Futsalverein, wenn sich das ausgeht.
Und ich glaube, was da einfach wichtig ist, ich weiß nicht, dass jetzt ihr sicher die Experten, aber gibt's, ich sage immer, Deutschland, Österreich, Schweiz sind die einzigen, die Fußball in der Halle mit Bande spielen, oder? Also alle anderen Nationen, den Bandenfußball gibt's eigentlich nirgends anders. Und das ist halt, wenn ich jetzt wieder auf Österreich hochrechne, wann Kinder und Jugendliche in Österreich ab November bis Anfang März in der Halle sind. Und dann dort, da verlernt man das Fußballspielen. Also das, ich bin ja selber mit der Bande groß geworden und wie ich das erste Mal gesagt habe, wir spielen jetzt in der Halle ohne Bande, habe ich mich auch aufgeregt und gesagt, das ist schon Blödsinn. Das ist relativ schnell erkannt. Und das ist, ich glaube, das wird da mehr, dass wir so viel verlieren. Und da geht es mir jetzt nicht um die Bambinis in der U6 und in der U7, dass man die in eine Mini-Arena gibt, wo der Ball nicht rausrennt, ist voll in Ordnung, weil sonst halt einfach die Netto-Spielzeit so gering wäre. Aber ich sage mal, ab der 9-, der 8-Jährigen, wo das ja schon halbwegs die Technik funktionieren soll, die Bande kaschiert doch nur eine unsaubere Technik, also die kaschiert es doch nur. Also dann sagen alle, boah, der spielt sich den Ball mit der Bande vorbei und geht quasi nutzt die Bande und geht innen vorbei und alle klatschen und schießt dann noch daneben, der Ball kommt zurück und macht den Rebound rein und alle sagen, boah, das ist Kreativität. Und wenn du genau mal hinschaust, wenn du genau mal hinschaust, was vom ersten Bandenspieler, also den Gegner überspielt hat, ein schlechter erster Kontakt und er musste sich den Ball vorbeispitzeln und dann schießt er neben das Tor und kriegt eine zweite Chance und haut den halt rein. Also das ist doch, wenn du das genau mal analysierst, dieses Spiel mit Bande, ist das doch das Unnatürlichste und das, was am weitesten weg mit Fußball ist, als vieles andere.
Ja, es ist aber sprachlich halt, also ich komme ja immer mit diesen sprachlichen Komponenten, ne, weil Futsal ist in Deutschland, ich denke auch in Österreich, für viele auch in gewissem Grad ein Fremdwort, ja, also es ist, macht noch nicht sofort Klick, wenn jemand den traditionellen Hallenfußball kennt. Also ein Hallenfußball oder Futsal, das sind zwei verschiedene Begriffe. Ich kenne das selbst aus der Ausbildung von Fußballtrainern, ich mache da immer die ganzen Referententätigkeiten im Bereich Futsal dann. Im westfälischen Verband bei uns. Und das Erste, was ich mache, ich nehme erstmal dieses Fremdwort Futsal weg. Also ich erkläre erstmal, das ist übersetzt eine Kurzform für Hallenfußball. Und dann erstmal, ah, so, okay, ist doch kein Tennis, was wir hier machen. So, ne? Also, und wir haben halt dann wirklich in Deutschland auch dieses traditionelle Bandengeklicke. So. Also ich glaube, da unterstützen dich sehr viele in dieser Ansicht. Es gibt auch bei uns in Deutschland etliche Studien dazu, dass es echt von den Ballkontakten bis zur Verletzungsgefährdung, also all das, was du beschreibst.
Also offiziell aber nicht mehr, Sebastian. Also der DFB hat bei uns ja gesagt, im Jugendbereich ist Futsal eigentlich vorgeschrieben. Es gibt aber private im Seniorenbereich, die privaten Turniere, gerade auch die mit den vielen Zuschauern, die sind frei wählbar, die wählen dann freiwillig diese Banden. Aber ich habe auch gelebt, selbst obwohl der DFB sagt, im Jugendbereich Futsal nach Regeln, wird dann trotzdem, warum auch immer, lokal auf einmal entschieden, ach nee, wir lassen ja, genau, das, lokal, die Komponente weg.
Lokal in den Kreisen. Also es geht ja genau. aus der Landesverbands in die Kreisstruktur bei uns, und in den Kreisen können die Kreisvorstände da machen die das, was die Vereine sich wünschen, so, weil die wollen sich da nicht verscherzen an der Basis. Aber der Punkt ist für mich ganz wichtig, dass ich finde alleine, dass sie es konzeptionell von der Halle ins Happel nennt, dass der Begriff Futsal nicht so ganz direkt ins, weil das ist für viele einfach schon direkt so ein, was ist das? So, ne? Das ist so Paddle oder wie das heißt. Also so in der Art. Die können damit nichts anfangen. Und ich habe jetzt das 18. Mal Fortbildung gemacht in dem Bereich und mache eine Studie, eine Inhaltsanalyse zu Begriffen. Und versuche da so, weil ich auch aus der Psychologie komme, Untersuchungen zum Mindset zu machen. Also schlussendlich, was bewirkt Sprache dann, also die Begriffe. Und das Framing von Futsal und Hallenfußball ist ganz, ganz wichtig. Also ich oder Daniel oder Patrick, also ich sag mal, Konstantin, du bist jetzt auch im Futsal, aber ich meine so bei Patrick, der ist dann ja einer der Pioniere in Österreich, könnte man sagen. Und für uns ist ganz normal, was Futsal ist. So, aber für jemanden, der jetzt das neu kennenlernt oder den Begriff hört, für den ist das erstmal so ein Fremdwort. Ne? Wenn du Hallenfußball sagst, oh, da weiß jeder, was gemeint ist. Bei uns in Deutschland musst du nur sagen, Budenzauber. Zack. So. Sie denken alle, boah, gib mir den Flummi, ich will den gegen diese Bande ballern. So. Ja, das ist eben der Punkt, was eigentlich das Gegenteil von dem ist, was man da sieht. Ja, das ist ja kein Budenzauber. Beim Futsal siehst du diesen Budenzauber, ne? Also wäre nochmal ein schönes Marketing für uns. Futsal, der neue Budenzauber oder sowas, ne? Vielleicht wäre das in Deutschland ganz gut. Ja, aber das finde ich, Entschuldigung, ich wollte da einfach nochmal betonen, dass ich da auch noch einen ganz starke Widerstand in der Sprache sehe. Und da, ich denke, da müssen sich Verbände Gedanken zu machen, wie worde ich das, um am Ende wirklich anzukommen hier oben, weil wir müssen ja auch bei Generationen, die in Entscheidungspositionen sind, ankommen, die vielleicht hier und da keine Affinität haben für was Neues. So, weil sie eben die Bande und den Flummi lieben gelernt haben. Kann man ja auch, warum auch immer. Nachvollziehbar ist es für uns aus dem Futsal vielleicht nicht. Aber ich denke, das Wording, wenn wir da uns weiter, und deswegen finde ich von der Halle ins Happel.
Ist ja super. Eine gute Frage. Vielleicht Patrick, gab es da mal die Diskussion, das Hallenfußball-Nationalmannschaft zu nennen, anstatt Futsal-Nationalmannschaft? Habt ihr das mal probiert oder mal eingebracht in irgendwelche Diskussionen?
Nein, also das war nicht Thema, aber ich bin bei euch, dass wir da auch einfach merken, dass dieser Begriff noch nicht wirklich greifbar ist. Ich weiß aber, dass meine Folie zum Beispiel bei den ganzen Trainerkursen Futsal und dann steht unten offizielle Hallenfußballvariante der FIFA. Und ich glaube, auch mit diesem zweiten Satz nehmen wir da ein wenig Luft raus bei den Trainern. Aber wir haben die gleichen Probleme, wie du sie angesprochen hast. Also es gibt ja Turniere, die von Verbänden organisiert werden. Da ist halt Vorgabe, dass es Futsalturniere sind, aber trotzdem privat organisierte Turniere dürfen noch immer auch Hallenfußball Turniere sein. Und da haben wir auch gemerkt, dass die Tendenz, warum auch immer, noch immer mehr in diese Richtung geht. Wahrscheinlich, weil man es schon die letzten 20 Jahre so gemacht hat. So richtig erklären kann es einer nicht, weil wenn man fragt, was ist denn eigentlich der Mehrwert, dann ist halt überschaubar mit den Antworten. Es ist ja nicht in der Organisation leichter. Ich glaube sogar, dass es teilweise schwieriger ist, weil du ja diese ganzen Banden aufstellen musst. Es ist ja auch ein Arbeitsschritt, der nicht in 10 Minuten erledigt ist und die Bahn noch wieder abräumen. Also das geht viel schneller. Und da, was der Konsti auch angesprochen hat, haben wir halt jetzt diese Empfehlungen gemacht. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel ein Turnier ausgewertet im 4+1, ein normales Futsal-Turnier. Konsti, das war U10. Die gleichen Mannschaften haben ein 4+1-Turnier gespielt, normal Futsal-Regeln. Und dann haben wir in Mistelbach, einer Ortschaft in Niederösterreich, mit den gleichen Mannschaften im 3+1 über die Breite, also kleinere Spielformen, haben das auswerten lassen, was Tore betrifft, Dribblings, Torschüsse. Und es ist eine klare Tendenz. Und mit dem gehen wir jetzt daraus auch an die Vereine, dass man auch diese Hallenturniere umdenkt. Weil es ist einfach noch für dieses Alter auch im 4+1 zu groß. Wir müssen uns die Frage stellen, was ist das Beste für den Spieler in diesem Alter? Und dann kann man das auch lösen. Die meisten Hallen können auch über die Breite gespielt werden. Es gibt tragbare Handballtore, die man in 5 Minuten aufpoppen kann, wie diese Funinho-Hook-Tore. Also es gibt immer wieder Lösungen und da gehen wir jetzt halt raus, auch diesen Winter mit dieser Statistik, mit diesen ganzen Werten, wie viel mehr Aktionen sie halt einfach haben, um die Spieler in ihrem Alter bestmöglich zu entwickeln.
Hast du vielleicht, wir müssen auf die Zeit gucken, ich sage, die Zeit geht immer richtig schnell rum, wenn wir sagen, auch was die Kinder lernen sollen und für was du stehst bei der österreichischen Futsal-Nationalmannschaft, was wären denn, um mal so ins Technisch-Taktische zu kommen, das interessiert mich auch als Ökonom, auch wenn ich kein Sportwissenschaftler bin, interessiert mich natürlich, was ist so dein, wenn du sagen würdest, das ist das Patrick-Babic-Konzept für deine Futsal-Nationalmannschaft, was sind so, keine Ahnung, zwei, drei Eckpfeiler, auf die du total Wert legst, weil du sagst, das ist das Futsal-Spiel, was ich in der Nationalmannschaft gerne technisch-taktisch spielen möchte?
Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass jede Taktik, mich fragen immer wieder Trainer dann bei so Trainerkursen, na, wie rotiert ihr, wie sind eure Bewegungen, gibt es da irgendwelche Muster? Und ich sage, hey, wir brauchen nicht da oben beginnen. Es beginnt alles bei der Basis. Und das ist noch immer das Wichtigste, auch wie es der Konsti gesagt hat. Wir beginnen das Haus nicht mit dem Dach, sondern wir beginnen es idealerweise mit dem Keller. Und da gehören einfach Passqualität, erster Kontakt, die Körperposition. Das sind einfach Sachen, wo ich merke, dass Leute, die aus dem Fußball kommen, da natürlich extreme Probleme haben. Weil im Fußball habe ich mehr Zeit, ich habe mehr Raum. Und dann im Futsal wird es immer enger. Der Gegner ist näher, der Raum ist kleiner, die Zeit wird immer weniger. Und deswegen diese Details, wirklich diese Basissachen, erster Kontakt, Körperposition, vorher schon orientieren, die ganze Breite nützen, die Tiefe zu nützen. Das sind Sachen, die wir noch sogar im Nationalteam bei jedem Lehrgang immer wieder wiederholen. Und ich glaube, wenn man es dann runterbricht auf Kinder und Jugendliche, individualtaktisch, im Futsal musst du mit dem Ball per Du sein. Sonst wird es schwierig, dass du in dieser Sportart Karriere machst. Und natürlich wollen wir, das ÖFB-Ausbildungskonzept hat einen Titel, Ich und mein Ball. Da geht es einfach darum, dass die Spieler so viel Zeit wie möglich mit dem Ball verbringen. Und ich glaube, früher haben wir, so bin ich noch aufgewachsen, was haben wir gemacht? Wir haben den Ball genommen und sind rausgegangen, haben gegen eine Wand gepasst, haben auf irgendein Tor tausendmal geschossen, haben Schussmatch gemacht, haben verschiedene Sachen ausprobiert und sind einfach so zu zigtausend Wiederholungen gekommen. Und das merken wir, dass das immer weniger wird. Also einfach dieser Umgang mit dem Ball, die Liebe zu dem Ball, das glaube ich, ist einfach Futsal, das bringt diese Sportart mit. Dann das Dribbling finde ich extrem spannend, diese Körperposition. Ich sage immer bei Kindern wie eine Krabbe die Bewegung. Das bleibt ihnen extrem lang in Erinnerung. Und wenn man sich anschaut, auch heutzutage die Top-Nationen, wie dribbelt ein Lamine Jamal? Wie ist diese technische Körperposition? Wie zieht er den Ball? Wie, dass er einfach in beide Richtungen gehen kann? Oder führe ich sein Dribbling? Das erinnert mich so sehr an einen Futsalspieler, vor allem so im letzten Drittel gegen einen tiefstehenden Gegner sind das halt extrem ähnliche Bewegungen. Dann gruppentaktisch, Duellities. Wie lösen wir 2-gegen-2 Situationen? Wie können wir einen Spieler aus dem Spiel nehmen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und das sind halt alles so Spiel zu dritt, Spiel über den Dritten, Kortalos, diese Linie bilden. Einfach so im Detail 100.000 Sachen. Wenn man das einmal den Spielern durch die Futsalsportart mitbringt, dann haben die halt einen riesigen Mehrwert dann auch beim Fußball. Und ja, Kreativität, Handlungsschnelligkeit, das ist einfach das, warum ich glaube, dass diese Sportart uns extrem helfen kann in der Entwicklung von, wie es im ÖFB-Ausbildungskonzept heißt, jungen, dynamischen Kickern und Kickerinnen.
Klingt gut, auch wieder. Ich unterschreibe, ich komme mit dir mit. Es hört sich alles gut an.
Ein wahnsinnig gutes Plädoyer hier gerade gewesen. Ja. Also, hätten wir jetzt hier diese Applaus-Einspieler, hätte ich gemacht.
Ja, das, das fehlt. Ja, vielleicht, wir kommen leider auch schon langsam zum Ende, leider. Wir könnten schon wieder, glaube ich, noch eine Stunde lang weiterreden. Meine Lieblingsfrage zum Ende ist immer an die Gäste. Wenn du vom Verband unendlich Ressourcen bereitstellen könntest und könntest damit eine Sache tun, eine Aktion, irgendwas, um den Futsal in Österreich oder allgemein zu pushen. Was wäre das? Habt ihr da sowas? Manchmal hat man sowas im Hinterkopf, wo man sagt, hätte man schon längst machen müssen, ja. Und jetzt sagt einer, komm, unendlich Geld, unendlich Ressourcen kannst du realisieren. Habt ihr sowas im Kopf, Konstantin, Patrick? Gibt es da so eine Aktion, wo ihr denkt, also wenn wir das machen könnten, echt, das wäre ein Riesenschritt für den Futsal in Österreich?
Beginne mal du, Konsti.
Genau. Ich überlege noch gerade.
Immer weitergeben.
Ich glaube, sehr viele Menschen, und mein erster Gedanke war auch, Infrastruktur schaffen. Aber den Gedanken habe ich verworfen und ich weiß nicht, ob ich dafür viel Geld brauche. Aber ich glaube halt daran, dass Trainer und Trainerinnen der Schlüssel sind. So, und wenn jetzt jedes Kind in der U5 oder U6 oder wenn es zum ersten Mal mit einem zum Fußballverein kommt, weil das muss man sagen, in Österreich gibt es einfach viel, viel mehr Fußballvereine als Fußballvereine, das wird sich auch nicht ändern, aber wenn es zum ersten Mal zum Fußballverein kommt und dort nur Trainer sind, die diese Grundprinzipien, ich und mein Ball, wie wir es bei uns nennen, die verstehen, wie wichtig kleine Spielformen sind, die verstehen, wie wichtig der harte Untergrund ist und wenn jetzt einfach, die verstehen, wie wichtig Futsalbälle sind. Also wenn ich mir das ganze Geld nutzen kann, um Trainer und Trainerinnen von der Basis weg dorthin zu bekommen, dass sie einfach verstehen, wie wichtig diese Inhalte aus dem Futsal sind, bis wahrscheinlich zu U13, U14, für den Fußball und den Futsal. Und ja, dann habe ich kurz überlegt, ja, wenn wir überall Futsal-Courts hinbauen, dann ist der Winter halt kalt in Österreich und lang. Das bringt uns auch nicht so viel. Und wie gesagt, ich komme vom Dorf, ich kenne es halt so, ja, da kann man am Parkplatz oder auf der Straße noch spielen. Also spricht da nichts dagegen. Dort in dem kleinen Dorf, 500 Einwohner, wo ich gerade wohne, ist die Zufahrt zum Fußballplatz eine lange Straße, wo in der Stunde zwei Traktoren fahren. Also wenn ich Trainer habe, die es verstanden haben, die bauen halt dort das von Ninho-Feld auf und spielen es auf der Straße einmal die Woche und am nächsten Tag spielen sie es oder beim nächsten Training spielen sie es auf dem Rasen. Aber sie haben verstanden, ja, wie wichtig es ist, dieses niedrige Spieler-Ball-Verhältnis, diese Grundprinzipien aus dem Fußball, aus dem Futsal einzuhalten, egal ob ich jetzt im Fußballverein bin oder nicht. Und ich glaube, ich würde alle Ressourcen in Erwachsenenbildung, also Trainerbildung stecken.
Oh, wundervoll. Pädagogisch.
Ich bin kein Pädagoge.
Nee, aber Sportwissenschaftler, aber bestimmt schon. Ist Methodik und Didaktik für dich kein Fremdwort? Oder zumindest, wenn du beim ÖFB arbeitest, dann hast du bestimmt schon mal davon. Aber was mir jetzt, also sorry, ich muss da nochmal einhaken, weil ich höre hier etwas, was wir so in Deutschland, auch wenn es ein Detail ist, was wir in Deutschland selten ausdrücken. Weil Konstantin hat jetzt schon mehrfach, ich will das hier nicht künstlich in Länge ziehen, aber er hat schon mehrfach gesagt, wir brauchen harten Untergrund. Daniel, kannst du dich erinnern, dass wir in Deutschland da irgendwie großartig, wir reden immer über den Ball, aber der Untergrund, dass der hart ist. Und ich denke jetzt tatsächlich sportwissenschaftlich, das hat einen Effekt auf die, ne, allein auf deine Muskulatur, Schnellkraft etc. Das finde ich total spannend, weil der Untergrund entscheidend ist und gleichzeitig, wenn der Untergrund hart ist, dann macht der Flummi halt auch nicht den Sinn. Dann musst du automatisch in den sprungreduzierten Ball, damit du das gleiche oder ähnliches Verhältnis zum Rasen kriegst. Deswegen, das finde ich, das nehme ich heute hier auf jeden Fall mit, dass ich immer wieder sage, ey, ach, spiel mal auf härteren Untergrund. So, und wenn es so ein alter Teppich ist, Dings, das nehme ich mit, weil das habe ich in Deutschland so, und Daniel, wir unterhalten uns mit vielen Leuten in Deutschland, so habe ich so noch nie gehört, der harte Untergrund.
Das ist der Entscheidende. Weil Sportwissenschaftler auch
sind. Ja, bitte.
Ich möchte kurz einen Satz vom Konsti Breuer zitieren. Auer macht schlauer, den er immer bei Trainerkursen immer wieder bringt. Also wenn ich am Beton hinfalle, ja, dann ist meine nächste Aktion, ich will nicht mehr hinfallen. Ja. Ich werde stabil, ich werde im Zweikampf robust. Also, und ich glaube, ihr habt das ähnliche Problem wie wir. Wir wissen doch, wie wichtig der Straßenfußball, der Bolzplatz in der Entwicklung früher war und dass es ausgestorben ist, unter Anführungszeichen. Aber was hindert mich daran, Elemente von der Straße in den Verein zu bringen?
Ja.
Die Kinder gehen nimmer mehr raus. Okay, das stimmt. Aus verschiedensten Gründen. Und ich glaube, da braucht man noch einmal 5 Stunden, um über das zu reden.
Ja, aber das ist...
Die Zeit hat sich geändert. Das muss man akzeptieren. Aber man kann sich trotzdem Gedanken machen, wie kann ich das verbessern? Und wir haben da auch in der Akademie in St. Pölten uns viele Gedanken gemacht und den Jungs versucht, künstlich Steine in den Weg zu legen. Sie haben im Fahrrad anreisen müssen und nimmer mehr der Shuttle-Service. Sie haben eine halbe Stunde vorher am Platz sein müssen und selber sich Gedanken machen, was sind meine Sachen, in denen ich mich noch verbessern will. Sie haben eine halbe Stunde nachher noch bleiben müssen. Wir sind regelmäßig auf einen Betonplatz gegangen und es gibt ein richtig cooles Video von Nottingham Forest. Vielleicht könnt ihr das euch einmal raussuchen, wo sie einfach am Parkplatz vorm Stadion mit den ganzen Kindern trainieren und dort Felder aufgebaut haben und Futsalbälle und ein riesiges Futsalprojekt auch gestartet haben, weil sie einfach auch sagen, hey, Das ist so wieder dieser Straßenfußball, der verloren gegangen ist. Den bringen wir wieder zurück. Und Futsal ist nicht nur Halle. Futsal ist in vielen Ländern auch draußen am Beton. Es ist halt bei uns die Halle, okay, weil das Klima so ist. Aber Futsal ist doch auch draußen und Futsal ist viel mehr als nur Hallenfußball.
Also ich finde einfach spannend. Ich habe es selten von der Seite so gedacht.
Also vielleicht erzählst du nur noch, weil du ja jetzt bei Ihnen warst, Athletic Bilbao mit Kunstrasen und Verletzungen und Morbus Schlatter, was die dazu sagen.
Ja, also dieser harte Untergrund, der spielt in unserem ganzen Ausbildungskonzept schon eine Rolle. Also wir haben vier Bereiche, ich um meinen Ball, ich um meinen Körper. Und bei ich um meinen Körper geht es uns ganz stark darum, langfristig robuster aufzubauen, belastungsverträglicher aufzubauen. Und wie du schon gesagt hast, der harte Untergrund, der hat halt brutal hohe, also einen viel direkteren Übertrag, also High Impact. Also der harte Untergrund hilft uns in der Technik, im Fußball, aber hilft uns auch dadurch, Knochen, Sehnen, Bänder stärker, robuster zu machen. Er hilft uns im dualtaktischen Bereich. Ich verwende das immer gern, Auer macht schlauer. Auf der Straße rutscht du einmal. Danach versuchst du dann 1 gegen 1 anders zu lösen. Und da haben wir aber extrem eine Angst davor. Also in Österreich eine Angst vor harten Untergründen, vor Kunstrasen und diese Angst vor Kunstrasen. Und wie gesagt, ich bin durch die Recherchen für das Ausbildungskonzept auf der Welt herumgekommen und gefühlt überall, wo erfolgreiche Talentförderung betrieben wird, spielen die verhältnismäßig lang auf Kunstrasen. Und der wird meistens auch noch in Spanien gewässert. Und Athletic Bilbao ist eine Akademie, die, glaube ich, kann sich alles leisten, was sie will, aber dort bis zur U16, also U16 inklusive, erst ab der U17 dürfen die auf Naturrasen trainieren. Und natürlich hat es irgendwas damit zu tun, weil die Pflege einfach leichter ist. Aber in erster Linie sagen sie, den Kunstrasen können wir bewässern und dann wird es richtig schnell. So, das heißt, in Spanien, wo jetzt, sag ich mal, der Grundwasserspiegel nicht so hoch ist wie in Österreich und mit dem Meerwasser kann ich schlecht was bewässern, wo es einfach von Haus aus mehr Kunstrasen gibt, mehr harte Plätze gibt. Die haben gar keine Morbus-Schlatter-Probleme. Natürlich beugen sie das vor. Athletic Bilbao eine extrem gute athletische Grundlage, das, was wir bei Ich und mein Körper nennen. Also es wäre jetzt zu viel, aber wir versuchen das halt aufzubauen. Haben uns da sehr viel von denen abgeschaut, aber die haben keine Morbus-Schlatter-Probleme. In Österreich, wenn du einmal zu viel am Kunstrasen trainierst oder in der Halle trainierst, dann kriegen halt alle Spieler entweder Probleme oder die Eltern haben schon im Vorhinein irgendeine Angst davor oder die Trainer, dass sich Spieler verletzen. Und dort, wo sich Spieler dann verletzen, ist, wenn halt der Übergang zu hart ist. Wir trainieren immer nur auf dem weichen, saften Grün, werden dadurch keine besseren Techniker, weil der Ball immer nur stoppt. Und dann kommt in Österreich der kalte, harte Winter und wir gehen jetzt am Kunstrasen und wir gehen jetzt in die Halle. Vor 7 Monate nur weicher Untergrund, ab jetzt 3-mal die Woche knallhart. In einer Wachstumsphase U15, U16 Akademie. Und dann ist halt logisch, dass die Wachstumsfugen, die Knie, die Gelenke, alles schmerzt und alles dran zieht. Wenn ich das aber ganzjährig einbaue oder den harten Untergrund sie immer dran gewöhne, dann da gibt's da halt einfach viel, viel weniger Probleme. Und wie gesagt, wir haben Angst, wenn wir zu viel am harten Untergrund trainieren und in einer der besten Akademien der Welt trainieren, bis zu U16 alle nur auf Kunstrasen. Und der wird dann auch noch gemessert, damit der Ball halt noch schneller ist und das noch schneller wird. Und allein dieses Mindset ist halt, das musst du halt mal umdrehen. Und das ist das, was ich gemeint habe, wenn wir halt das schaffen, dass wir Trainer ausbilden, ist das ein viel, viel größerer Hebel, als wenn wir jetzt überall die Infrastruktur schaffen, die sich jeder wünscht. Und jeder sagt mir in Österreich, ja, wir haben so eine schlechte Halleninfrastruktur und Futsal könnten wir ja gar nicht machen. Die Inhalte aus dem Futsal, die jedem weiterhelfen, egal ob Fußballer oder nicht, oder Futsalspieler oder Fußballer, die kannst du überall machen.
Ja. Sehr gut. Tolles Gedankengut. Also gutes Mindset. Ja, finde ich echt ein schöner Gedanke.
Ja, genau. Ich finde das super. Mit Athletic Bilbao auch ein tolles Beispiel natürlich dann. Und Verletzungsrisiko oder Schäden wie ein Morbus Schlatter zu reduzieren, ist schon auch gut. Ne? Also Daniel, falls du das nicht kennst, das ist...
siehst mein Unwissen in meinem Gesicht.
Da wächst Morbus Schlatter-Syndrom, gibt es oder Osgood-Schlatter-Syndrom auch, glaube ich, genannt. Ich hatte mal Sportmedizin, ich kann das noch. Also Ich versuche es gerade so aus dem Gedanken. Also es ist so eine Reizung und dann Überlastung, Kniescheibe vorne, Ansatz, Schienbein, okay. Und dann kriegst du da so einen Kalkansatz irgendwie, der dann, da hast du auf einmal so eine Spitze, kannst nicht mehr auf die, kannst dich nicht mehr hinknien, richtig. So, ne? Und aber es tut einfach dauernd weh. Das ist vor allem bei Jugendlichen auch ein Phänomen, tatsächlich.
Genau, und ganz wichtig, da ist halt Futsal und der harte Boden nicht alleine die Lösung. Mhm. Also das muss man auch so ganzheitlich sagen. Wenn halt unsere 13-Jährigen nicht mehr in die Hocke gehen können, weil alles schon so verkürzt ist und verspannt ist, weil sie halt nur mehr spezialisiert im Fußball sind, dann natürlich trägt das dazu bei, aber der harte Untergrund gemeinsam mit einem ja polysportiven Programm, mit den technischen Bewegungsmuster wie in die Hocke, Einbeinstand, all das, was früher irgendwie normal war und gefühlt heute immer nur mehr die wenigsten können, all das führt halt dazu, dass Verletzungen reduziert werden können, egal ob jetzt dann am Ende ein Fußballspieler, ein Fußballspieler oder einfach ein Kind rauskommen soll, was sich freudvoll bewegt und keine Schmerzen an Bewegung hat.
Finde ich top. Ich mache ein Kapitel dazu jetzt in meiner Fortbildung zum Fußball, wenn du es dazu hast. Wir kommen immer in der Weiterbildung, kommen wir drauf, was sind die Unterschiede, ne? Der Boden, der Ball, und wir kommen auch darauf, dass man weniger grätscht, dass man besseres, ne, taktisches Verhältnis, Verteidigung wird besser, Körperposition wird besser. Und dann natürlich auch ein paar Aspekte, wie du gerade sagtest, ne, dass du einfach einen direkten Übertrag hast. Da kommen wir drauf. Aber ich fange nie an, damit so Aua macht schlauer. Das auch, ne? Also, es ist wichtig, weil was bleibt hängen? Es sind manchmal solche Narrative, solche Sprüche einfach. Aua macht schlauer ist einfach, ne? So merke ich mir. Also, ein Kapitel, das heißt Aua macht schlauer nach Konstantin Breuer.
Ja, genau, ist doch gut. Hast du direkt ein Zitat hier?
Ja, natürlich. Ist ja hier. Ich kann jetzt nicht mehr fälschen. Ne? Ich habe es ja hier das erste Mal gehört.
Aber jetzt haben wir hier, Patrick, jetzt hast du echt 10 Minuten nochmal extra Zeit bekommen für deinen ultimativen Ansatz, wenn du alle Zeit, Ressourcen oder auch Regeländerungen möglich wären, könnt ihr auch, also alles, was der Genie in der Wunderlampe sich wünschen könnte, was wär's?
Also ich kann das vom Konsti nur unterschreiben, dass wir einfach den größten Hebel bei den Trainern haben. Das ist einfach Fakt und wir arbeiten daran, dass wir eines Tages wirklich da so viele Leute davon überzeugt, sie müssen überzeugt sein am Ende des Tages von dem, was sie da machen. Ich würde mir trotzdem noch ein paar Hallen wünschen, weil ich aus der Praxis einfach merke, dass es extrem schwierig ist, dass gefühlt jede Sportart, sogar Sportarten, die ich bis vor kurzem gar nicht gekannt habe, auch in die Halle dürfen und es da für viele Futsalvereine und auch was Nachwuchs betrifft extrem schwierig ist. Aber ich glaube trotzdem, auch wie es der Konsti gesagt hat, wenn man will, dann findet man immer eine Lösung. Es gibt genug Plätze draußen, es gibt genug Parkplätze, es gibt genug Möglichkeiten, da als Trainer immer wieder eine Lösung zu finden. Und ja, deswegen träume ich groß, dass eines Tages Futsal einfach eine duale Ausbildung gemeinsam mit Fußball ist, dass Spieler und Spielerinnen mit beiden Sportarten aufwachsen, einfach voneinander profitieren und dann später irgendwann einmal selber entscheiden können, in welche Richtung es geht. Vielleicht noch ein Punkt, ich glaube, das ist auch nicht uninteressant, ein Projekt, was wir jetzt vor kurzem begonnen haben, weil es ja auch so ein bisschen mit Spanien zu tun hat, gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit, die natürlich dann gemerkt haben, mit dem Futsalball gibt es weniger Verletzungen in Schulen. Gemeinsam mit Ihnen machen wir Fortbildungen für Lehrer. Wir haben begonnen wie in Niederösterreich, wollen das jetzt in dem nächsten Winter ausweiten, dann die nächsten Jahre auf ganz Österreich, wo es eine Fortbildung für Lehrer und Lehrerinnen gibt. Theorie, dann gehen wir in die Praxis und jede Schule, die teilnimmt, kriegt einen oder zwei Futsalbälle geschenkt, nimmt die Bälle mit in die Schule und kann am nächsten Tag gleich den Fußball rausnehmen, den Futsalball in die Halle bringen und auch so einerseits weniger Verletzungen und natürlich von unserer Seite zu dieser sportliche Aspekt automatisch Futsal kennenlernen, ein paar Basic-Sachen, ein paar Basic-Regeln und so hoffen wir natürlich auch über Jahre dann langfristig über die Schule auch einen Hebel zu haben, die Sportart einfach mehr in die Breite zu bringen. Weil in Spanien ist es ja so, dass ja da Futsal eigentlich in den Schulen gespielt wird und so als Schulsportart Nummer 1 eigentlich ist. Und auch mit der Idee, früh die Sportart kennenlernen und uns auch helfen, im Fußball die Spieler besser zu machen.
Genau. In Spanien ist es tatsächlich so, da gibt's als Kind bist du eigentlich gar nicht in einem Verein, sondern in einer Schulmannschaft erstmal und da wird Futsal gespielt, ganz stark. Und Frankreich nimmt sich da gerade ein Beispiel an, genau. Spanien. Ja, und da sollten wir uns alle vielleicht dran orientieren, weil das echt, und mehr Hallen. Und mit eurem Konzept könnt ihr dann auch gerne mal nach Deutschland kommen. Kapitän, genau. Und fangt mal in Schwerte an. Da hat letztens Joel Ahrens zum Schulfutsal. Der braucht Bälle und der braucht Leute, die dafür brennen.
Sehr gerne. Können sich gern bei uns melden.
Ja, sehr cool. Sehr cool.
So, ja, ich danke euch. War ein unfassbar langer, schöner, intensiver Austausch, was ihr in Österreich macht. Es hat mir total gut gefallen, weil ihr echt aus meiner Sicht ein Konzept habt, was Fußball, Futsal verbindet. Also diese Gesamtheitlichkeit gefällt mir extrem gut und vor allem mit dir, Konstantin, ja sogar ein aus dem, also offiziell organisatorisch angesiedeltem Fußballteil, trotzdem halt sagt, ey, ich brauche das. Und ich glaube, das kommt so ein bisschen an, was ich letztens gesagt oder in den letzten Monaten da zur Überzeugung gekommen bin, dass Futsal nur dann wächst, wenn du schon Leute hast, die davon überzeugt sind. Also diese Belief-Story an Futsal schon kennt, dass du selten Leute dafür, die nichts selber am Sport machen, überzeugen kannst in so einer Organisation, sondern so ein Glück haben musst wie du, Konstantin, wie dich, sozusagen, der aus dieser Welt kommt und mit Patrick aber auch auf fruchtbaren Boden fällt, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Kombination. Und wir werden euch mal beobachten natürlich jetzt, was passiert. Ihr braucht noch die Ergebnisse, weil da können alle sagen, ja, guckt mal nach Österreich. So, was die da gemacht haben mit Frucht, das zieht richtig durch, um den Impuls nach Deutschland zu geben. Und damit, glaube ich, Sebastian, mach du den Abschluss, bitte.
Ich finde dieses, was du gerade ansprichst, also erstmal vielen lieben Dank, Patrick und Konstantin. Das war echt super interessant, auch wie ihr das macht in Österreich. Auch ich fand auch, ich habe ganz viel Philosophisches mitgenommen, muss ich ehrlich sagen, ne? Sei es von der Halle ins Happel bis hin zu Auer macht Stauer und so weiter. Also wirklich spannend. Zugleich muss man das natürlich, wenn wir es beobachten, soziologisch betrachten. Ne? Ihr seid ein kleineres Land, gleichzeitig, also stehen dann auch vielleicht nicht so viele Ressourcen zur Verfügung. Also man hat immer da so einen Ausgleich. Ne? Also auch das Ergebnis, wenn Daniel sagt, Ergebnis abhängig, ist schon abhängig davon, wie viel Population du hast. Ne? Also ich wünsche euch einen Werdegang wie in Holland oder in Kroatien oder in wo auch immer.
Im
Baskenland geht auch, wenn Atletico Bilbao da ist. Also das wünsche ich euch in Österreich auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir in Deutschland das, was bei euch gelingt und was auch jetzt schon hier und da sich sehr interessant konzeptionell anhört, dass wir da auch einiges raus mitnehmen können. Ja, und vielleicht auch, dass mal der Jürgen Klopp dann mal bei uns mit Marcel Losfeld in die Halle geht. Das wäre doch mal schön. Ja, gut. Aber vielen lieben Dank von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich dann auf das nächste Gespräch mit euch.
Danke euch und liebe Grüße.
Danke, ich freue mich auch schon aufs nächste Gespräch.